Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk NMOSD, dem Podcast für Patienten. Mein Name ist Markus Oppel, ich bin bundesweit tätiger, unabhängiger, selbstständiger Pflegeberater und Sachverständiger. Ich habe die Mission, Menschen, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind, zu beraten und auf ihrem Weg zu begleiten. Bevor ich den Gast der heutigen Folge vorstelle, möchte ich kurz über die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen, wir kürzen sie heute mit NMOSD ab, sprechen. Es handelt sich um sehr seltene, schwere Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem oft gegen ein bestimmtes körpereigenes Eiweiß, das sogenannte Wasserkanalprotein Aquaporin 4, richtet. Die Symptome von NMOSD sind ähnlich wie die der multiplen Sklerose, nämlich wiederkehrende, schubförmige Entzündungen des zentralen Nervensystems, die vor allem den Sehnerv und das Rückenmark betreffen. Anders als bei MS bilden sich aber die Symptome häufig nicht oder nicht vollständig zurück und hinterlassen bleibende Einschränkungen. Frauen sind in etwa 9-mal häufiger betroffen als Männer und das typische Erkrankungsalter liegt bei 39 Jahren. Aber NMOSD kann auch schon in einem früheren Alter auftreten. Eine schwerwiegende Diagnose in einer Zeit, in der vieles gerade erst beginnt. In den 20ern. Von zu Hause ausziehen, auf eigenen Beinen stehen, Ausbildung oder Uni, der erste Job, vielleicht reisen, Zukunftspläne schmieden. Und dann tritt die Diagnose NMOSD in das Leben. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Jule. Hallo Jule, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich.
Wir freuen uns, dass du heute hier im Podcast dabei bist. Und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn du damit startest, uns ein bisschen was zu dir zu erzählen.
Gerne. Also genau, mein Name ist Jule. Ich bin noch 29. Ich werde bald 30 in 4 Wochen und arbeite und lebe in München seit 5,5 Jahren und bin hier als Logopädin tätig und arbeite momentan noch in einer großen Klinik. Und genau, das ist so mein Hauptaugenmerk, was ich momentan mache.
Ja.
Und nicht zu vergessen, genau, deswegen bin ich da. Ich wurde leider mit NMOSD diagnostiziert letztes Jahr, bin aber schon vor knapp 4 Jahren eigentlich krank geworden und genau, lebe seit letztem Jahr mit der Diagnose.
Jetzt sind wir heute beisammen, um darüber zu sprechen, was diese Diagnose in deiner Lebensphase verändert hat. Du hast schon gesagt, du hattest schon früher Symptome. Welche standen denn bei dir im Vordergrund, Jule, und ergaben sich daraus besondere Herausforderungen?
Genau, also vor 4 Jahren hatte ich meine erste Sehnerventzündung und das Auffällige war, mir ging es davor eigentlich sehr gut. Ich war sportlich, es war alles in Ordnung, aber hatte halt davor eine schwere Infektion, war krank und dann war alles wieder gut. Und dann hatte ich aus dem Nichts heraus eben meine erste Sehnerventzündung und das war, oder das Seltene war letztendlich, dass es auf beiden Seiten aufgetreten ist, wodurch halt die Ärzte damals meinten, okay, das ist irgendwie komisch. Normalerweise ist es einseitig, meine Mutter hat MS, ich war Mitte 20, also dachte man, okay, MS-Verdacht, aber durch diese zweiseitige oder beidseitige Sehnerventzündung damals hat man gesagt, okay, irgendwie ist es ein bisschen komisch und dann wurde ich direkt zum Neuroimmunologen weitergeleitet und die haben sich das dann angeguckt, aber das Problem war, alles andere war zu dem Zeitpunkt halt unauffällig und ich hatte nur diese Sehnerventzündung und mehr war es nicht. Und deswegen hatten die erstmal gesagt, gut, das lassen wir jetzt erstmal so, schauen wir uns an, mal schauen, was noch kommt, wir überwachen das, wir halten so ein bisschen im Hintergrund, ob das vielleicht eine MS-Diagnose sein könnte. Aber man hatte schon so ein bisschen auch dieses NMOSD-Mogad-Kriterium genannt und auch schon mal erwähnt. Und das war halt vor 4 Jahren und dann passierte erstmal nichts. In der Zwischenzeit hatte ich dann eine Spastik im rechten Bein entwickelt und keiner konnte sich erklären, woher das kam. Und ab dem Moment war wirklich alles anders. Also das Auge hat gezickt, besonders das rechte Auge hat sehr gelitten, diese Spastik im Bein. Und keiner konnte aber wirklich was machen, weil ich hatte ja keine Diagnose. Man konnte keine Therapie anfangen. Dann gab es ganz viel Cortison. Und ich bin dann eigentlich bis letztes Jahr durchgehend ohne wirkliche Therapie durchs Leben und hatte dann immer wieder Schübe.
Ja, wow, das hört sich ja doch sehr eindrucksvoll an. Und hat sich denn auch zum Beispiel diese Gabe der Medikation oder auch das ganze Langwierige denn auch in deinem Privatleben ausgewirkt oder in welchem Umfang? Wie war das?
Also ich glaube, am auffälligsten war es eher bei mir an meiner Psyche, weil das irgendwann natürlich mich mürbe gemacht hat, wenn man Probleme hat und merkt, der Körper hat sich irgendwie verändert und man kann es aber nicht greifen und man wünscht sich Hilfe, aber keiner kann wirklich was machen. Und ich hatte irgendwann wirklich eine Krise bekommen, bei immer Cortison, Cortisonstoß, und ich konnte irgendwann auch das Cortison nicht mehr vertragen. Und ich wollte einfach, dass die Schmerzen weggehen und dass ich irgendwo eine Erklärung habe. Und da hat man schon gemerkt, dass ich mich in meiner Person, normalerweise bin ich ein sehr, sehr glücklicher, lustiger Mensch, mich dann doch ein bisschen verändert hatte, zurückgezogen habe. Und ich glaube, das Schlimmste war für meine Mama, weil meine Mutter hat oder wurde eben auch mit MS diagnostiziert, schon in den 40ern. Und die hat sich dann so ein bisschen die Schuld daran gegeben, weil sie dachte, auch wenn man sagt, es ist nicht genetisch vererbbar, so Arten von Erkrankungen, hat sie natürlich zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, daran ist sie schuld. Und das war schwierig, weil ich hatte sowohl hier mein eigenes Leben, musste arbeiten. Ich kann ja mit Mitte 20 nicht sagen, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, und musste mich da so ein bisschen durchziehen. Und dann auch für Familie und Freunde das zu verstehen, dass ich plötzlich nicht mehr so fit bin, dass es mir nicht mehr so geht, ich aber auch nicht erklären kann, warum, war wirklich zermürbend. Und dann meine Mama davon zu überzeugen, dass es nicht ihre Schuld ist, war doch eine sehr, sehr harte Zeit. Ja,
ja, das hört sich wirklich sehr heftig an. Wie war es denn so, du hast schon so angedeutet, Freundeskreis gab es. Das heißt, es haben sich nicht alle zurückgezogen, was wir durchaus immer wieder mal sehen bei im jungen Alter zutreffenden Diagnosen. Aber wie war es denn so insgesamt? Hast du im Freundeskreis da schwere Veränderungen beobachtet?
Also ich glaube, und da bin ich auch immer ehrlich, da erzähle ich das ganz ehrlich, ich glaube, der schlimmste Punkt war, dass mein damaliger Partner sich dann auch zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich akut erkrankt war und man nicht wusste, was los ist, mit mir Schluss gemacht hat, weil er, denke ich, auch auf einer gewissen Art und Weise überfordert war damit. Und das war natürlich, also das war eine sehr schwere Phase, eine sehr schwere Zeit, bin ich ganz ehrlich. Da dann sich so noch aufrecht zu halten und sein Leben zu leben, war schon hart. Also mir ging es nicht gut, ich fühlte mich nicht gut, dann auch noch das. Und ich habe Gott sei Dank einen wirklich tollen Freundeskreis, wo alle sehr unterstützend waren. Aber für mich war es ein Problem, weil ich wollte unbedingt genauso weiterleben wie vorher, aber merkte, dass mein Körper das einfach nicht mehr mitmachte. Also ich hatte halt Symptome, von denen ich gar nicht wusste, was das ist, aber merkte, ich kann nicht mehr einfach abends stundenlang ausgehen. Ich kann nicht mehr feiern gehen. Das klappt alles nicht. Mal mehr, mal weniger. Und sich das einzugestehen, das war hart. Und das hat lange gebraucht und ich glaube, das kann ich auch jetzt noch nicht hundertprozentig. Aber ich hatte zum Glück Freunde oder habe Freunde, die das mir nie böse gesehen haben oder angenommen haben, als ich gesagt habe, ich kann jetzt dann doch nicht oder abgesagt habe, sondern sehr verständnisvoll waren. Aber mir war es unangenehm, das zuzugeben.
Wie war es denn jetzt? Hast du ganz wirklich sehr, sehr intensiv auch über deinen Freundeskreis hier geschwärmt, wie toll die dich gestützt haben. Wie war es denn? Hattest du das Bedürfnis nach Austausch mit anderen Betroffenen? Hast du da gezielt danach gesucht? Hast du dich irgendwo registriert, gemeldet? Oder hast du das wirklich, weil du so eine stabile Situation zu Hause hattest, mit dir selbst ausgemacht?
Also ich glaube, durch meine Mutter hatte ich einfach einen sehr engen, guten Kontakt, weil sie einfach selbst erkrankt war. Zwar an MS, aber das wusste man ja bei mir noch nicht, dass es sich in die andere Richtung bewegt. Und dadurch hatte ich sehr guten, sehr vielen Austausch. Und ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Und da konnte meine Mama mir natürlich viel helfen. Aber es gab auch einfach Dinge, die musste ich mit mir selber ausmachen, wie ich damit umgehen möchte, wie ich das kommunizieren möchte, weil dann auch so Fragen aufkamen wie, gut, wenn ich dann irgendwann mal einen neuen Partner kennenlerne oder date, sagt man sowas? Wann spricht man sowas an? Spricht man sowas überhaupt an? Und da kamen so Dinge auf, die musste ich mit mir selber ausmachen. Und ich habe mich eigentlich nie wirklich bewusst ausgetauscht. Aber ich glaube, das kam auch durch meinen Beruf, dass ich durch meinen Beruf bedingt einfach sehr viel mit Patienten zu tun habe, die an so welchen Erkrankungen leiden und dadurch einfach schon ungefähr wusste, wie es aussieht, was sein kann, jegliche Art von Form gesehen habe, sowohl leichte als auch schwerere Verläufe. Und ich glaube, dadurch hatte ich diesen Austausch durch diese Nähe der Neurologie, dass ich da wirklich gut beraten wurde und gar nicht so dringend diesen Bedarf hatte, andere kennenzulernen, die da direkt auch betroffen sind. Das kam dann mit der Zeit automatisch.
Ja, okay. Jetzt, wir reden ja ganz oft mit Menschen, die schon älter sind oder die auch im Zweifelsfall berentet sind oder gepflegt werden durch andere. Da erfährt man immer ganz häufig, dass die Angehörigen sehr gefordert sind im Bereich Bürokratie. Jetzt bist du ja eine junge Frau, die fest im Leben steht mit eigener Berufstätigkeit. Wie viel Raum nimmt denn die Krankheit bei dir ein? Mich interessiert hier vor allem sowas wie Termine, Therapien, Bürokratie. Das müssen wir als junge Menschen mit seltenen Erkrankungen, ja, das muss ja irgendwo reinpassen. Wie machst du das?
Also das ist ein großer Horror. Mhm. Es ist zeitlich ein Aufwand, besonders wenn man dann irgendwann, am Anfang war es jetzt nicht so viel, weil man ja nicht wusste, was los ist, sondern natürlich irgendwann wird man so ein bisschen rausgerissen wie Notaufnahme. Wenn ich neue Symptome habe, musste ich mich bei der Notaufnahme vorstellen. Teilweise dann während der Arbeitszeit, dann musste ich das meinem Arbeitgeber erklären. Aber was sage ich dem denn, warum ich jetzt wieder ausfalle? Dann Cortisonstoß, dann war ich krankgeschrieben. Dann dieses dauerhafte Krankschreiben letztendlich durch sowas. Und dann im Verlauf kamen natürlich auch Termine in der MS-Ambulanz, MRT-Termine, Termine bei anderen Ärzten. Ich wurde rumgereicht wie nichts anderes. Man dachte am Anfang, na, vielleicht hat sie auch was Onkologisches. Dann wurde ich da angeschaut. Dann, als dann letztendlich Medikamente kamen, musste ich mich bei den Kardiologen vorstellen. Und das nimmt natürlich irgendwann riesen Raum ein. Und gerade wenn man arbeitet, ist das natürlich gar nicht so leicht zu erklären, warum ich zum Beispiel wie jetzt nächste Woche Montag den ganzen Tag brauche, weil ich MRT habe, Gespräch habe, Blutabnahme habe, Testung habe. Und das sind einfach Zeiten, da kann man nicht anders. Also man muss es ja am Ende machen. Und ich habe bis jetzt tatsächlich noch keinen Behindertengrad oder Sonstiges beantragt, habe mich aber schon darüber informiert und weiß natürlich auch, dass es ein Riesenaufwand, also von der Bürokratie her, das durchzusetzen und auch einen Arbeitgeber am Ende zu haben, der das alles so nimmt und keine Fragen stellt. Und da hat sich bei mir um 180 Grad alles gedreht, diese ganzen Termine, die man auch machen muss.
Ja. Deine Schilderung hier, die bringt mich gerade direkt zur nächsten Frage, die mich total interessiert. Ich meine, dieses Schubrisiko, dieses hier Notaufnahme, hier Stoßtherapie, hier dieses, hier jenes, das ist ja schon sehr, sehr schwierig, sehr tückenreich. Wie schätzt du das ein? Gehst du gut mit der Unsicherheit um? Was gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst, was dir da im Alltag hilft, um mit diesem Risiko, der nächste Schub, die Angst, die nächste Notaufnahme steht an? Hast du da irgendeinen Umgang mitgefunden?
Ich glaube, irgendwann war es so ein bisschen Erfahrung. Und ich glaube, man muss irgendwann einfach da mitgehen. Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist ein bisschen wie so eine unangenehme WG. Es ist immer da und manchmal sieht man es, manchmal nicht. Und ich glaube, der Gedankengang hat mir geholfen. Aber gerade am Anfang hatte ich wirklich, oder war ich hatte nicht Angst, ich war verzweifelt, weil ich alle paar Monate immer wieder flammte gerade die Sehnerven auf und ich habe gemerkt, dass meine Sicht schlechter wurde. Ich habe 30% auf dem rechten Auge verloren und immer dieses Cortison, das war so, man wollte Hilfe haben, irgendwas, das es permanent vielleicht am besten stoppt und nicht diese Angst haben, alle 2-3 Monate wieder irgendwas zu haben. Und ich habe gemerkt, dass da ich mich entscheiden konnte, entweder lebe ich dann so weiter und habe durchgehend Angst, oder ich versuche, so gut es geht, damit umzugehen. Und dann habe ich angefangen, damit umzugehen. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich schon sehr eingeschränkt habe. Ich bin zum Beispiel nicht mehr in Urlaub gefahren. Ich bin nicht mehr gereist, weil ich Angst hatte. Was mache ich, wenn jetzt irgendwas passiert? Mhm. Und das ist natürlich schade, wenn man Mitte, Ende 20 ist, zu sagen, jetzt fahre ich nicht mit Freunden weg oder ich fahre nicht dorthin, weil was mache ich, wenn was passiert? Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's. Und habe gemeint, na, wenn was passiert, dann passiert's halt. Was soll's? Ich kann eh nichts dagegen machen. Ich hoffe aufs Beste. Und genau, als dann so halbwegs eine gute Medikation dann auch kam, war ich ein bisschen beruhigter. Aber ich glaube, auch jetzt hat man noch Angst. Also es ist immer so ein bisschen da, man gewöhnt sich halt nur dran und man lernt seinen Körper irgendwann gut kennen und weiß, ist das jetzt Überanstrengung? Mhm. Bin ich jetzt müde? Ist es einfach zu viel? Oder haben wir wirklich etwas? Aber im Hinterkopf hat man natürlich immer so ein bisschen Angst, weil man weiß, es kann auch schlimmer kommen und man weiß ja nie, was passiert. Und ja, da muss man sich entscheiden, was man macht. Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, da würde ich jetzt gerne ganz kurz was zum Alexion Patientenprogramm erzählen, zum Alpaca Patientenprogramm. Ich glaube, dass das auch für Menschen, die vielleicht weniger selbstbewusst sind und vielleicht sich hier führungslos fühlen, vielleicht auch ganz gut wäre, hier darauf hinzuweisen, dass ja ein persönlicher Coach hier Themen wie Ziele und Krankheitsbewältigung mit den PatientInnen bespricht und auch weitere Anlaufstellen aufzeigt. Also man muss es ja gar nicht alleine mit sich ausmachen. Ne? Also es gibt ja wirklich Möglichkeiten, sich hier Hilfe zu holen. Also hier an dieser Stelle, das packen wir natürlich auch unten in die Shownotes noch mal rein. Das wollte ich nur ganz kurz da lassen für die, die vielleicht sich jetzt nicht ganz in dir und in deiner Situation wiedererkennen können.
Ja.
Jetzt gehst du ja nicht nur jetzt hier in diesem Podcast sehr ehrlich mit deiner Erkrankung und den Einschränkungen um, sondern du teilst deine Erfahrungen ja auch öffentlich. Letztes Jahr gab es einen großen Artikel über dich in der Süddeutschen Zeitung und auf deinem Social-Media-Profil erzählst du sehr offen von deinem Leben mit der Erkrankung, aber vor allem über dein ziemlich außergewöhnliches Ziel. Magst du uns davon noch erzählen und auch, was dich motiviert, so offen zu sein?
Gerne. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen entwickelt daraus, das, was ich ja meinte, dass ich am Anfang große Angst hatte, mich sehr zurückgenommen habe und mir vieles nicht mehr zugetraut habe. Und ich glaube, ab dem Moment, wo man krank wird und sein Körper sich verändert, verändert sich ja eigentlich alles im Leben. Und man tendiert so ein bisschen dazu, oder ich habe dazu tendiert, mich halt zurückzunehmen und meine Hobbys nicht mehr zu machen aus Angst oder weil man dann das Gefühl hat, jetzt ist man krank, jetzt geht es nicht mehr. Und ich war sehr gerne klettern, bouldern, ich war viel wandern, ich war gerne in den Bergen. Aber durch diese Spastik im rechten Bein, weil ich so starke Schmerzen hatte, hatte ich lange Zeit das Gefühl gehabt, ich könnte das nicht mehr machen. Das Problem war aber auch, ich habe es nicht ausprobiert, sondern ich habe einfach direkt gesagt, es geht nicht mehr, ich bin jetzt krank, das funktioniert nicht. Und als es dann besser wurde mit der Spastik, als dann Schmerzmittel kam, Mittel gegen die Spastik, und es sich alles eigentlich gebessert hat, habe ich dann gedacht, na ja, vielleicht sollte ich es nochmal probieren. Und mein Vater war letztendlich derjenige, der sagte, na komm, probier's doch aus. Weil mein großer Traum war es eigentlich, nach Nepal zu reisen und Bergsteigen zu gehen. Und das war wirklich genau, bevor ich krank wurde. Und dementsprechend habe ich natürlich aufgehört, diesen Traum zu verfolgen. Und dann jetzt, 3 Jahre später, hat mein Papa gesagt, mach doch, probier's doch jetzt aus. Und dann bin ich wieder wandern gegangen, habe gemerkt, das klappt. Dann bin ich klettern gegangen, habe gemerkt, das klappt. Dann war ich bouldern, habe gemerkt, das klappt. Und habe aber auch festgestellt, es ist anders. Also es klappt anders. Ich muss auf mehr achten, ich muss besser aufpassen. Es braucht mehr Aufwand, aber es funktioniert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, so, na, wenn das klappt, dann kann ich auch meinen Traum vielleicht mit Nepal verwirklichen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, diese Reise nicht nur für mich zu machen, sondern auch für andere, um zu zeigen, dass auch wenn man erkrankt ist oder irgendeine Form von Behinderung hat oder irgendeine anderen schweren Erkrankung, dass man trotzdem seine Träume oder Wünsche irgendwie nachverfolgen kann. Mein Ziel war es auch nicht, auf dem Gipfel zu stehen, sondern einfach es zu probieren. Und das war mir wichtig, es zu probieren und sich da jetzt selbst nicht einzugestehen, man kann es nicht mehr, sondern zu sagen, komm, probier es aus, dann warst du da, hast es gesehen und wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Und ja, dann habe ich das dafür genutzt und habe gedacht, dann machen wir es doch für einen guten Zweck. Und so kam das dann, dass ich dann tatsächlich dieses Jahr nach Nepal gereist bin und 195 Kilometer zu Fuß gelaufen bin, um wow, zu meinem Berg zu kommen. Und es hat geklappt. Also es war okay, es war nicht schlimm und Das hat mich natürlich unfassbar gefreut und dadurch erhoffe ich mir einfach, anderen Menschen zu zeigen, es muss jetzt nicht ein Berg sein oder sowas, sondern es kann egal was sein, dass man nicht unbedingt seinen Traum oder seine Wünsche aufgeben muss, sondern es braucht vielleicht nur ein bisschen was anderes und es braucht ein bisschen Aufwand und es ist vielleicht anders, aber dass einfach vieles noch möglich ist. Und da habe ich gedacht, wenn ich das probieren kann, vielleicht hat dann jemand anderes Lust, auch nochmal zu schauen, was man noch gut machen kann. Genau. Und so geht das Bergsteigen jetzt weiter.
Eindrucksvoll, wie du dir ein Ziel gesteckt hast und dich dann dahin gearbeitet hast und es dann wirklich erreicht hast. Hut ab. Jetzt hat aber ja nicht jeder Betroffene die Möglichkeit, sich so hohe Ziele zu stecken oder auf sehr hohe Berge noch zu steigen, weil es vielleicht einfach auch körperlich nicht mehr geht. Hast du aus deiner Sicht noch einen Ratschlag für alle, die es nicht schaffen?
Ich glaube, das war jetzt ja nur mein Ziel, auf Berge zu gehen. Mhm. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr zutrauen darf, als man meinen würde. Und dass man nicht so viel Angst haben muss, sondern auch das Leben genießen kann, vielleicht eben anders. Es braucht mehr Zeit, mehr Gewöhnung, aber dass einfach ganz, ganz viel noch möglich ist und dass man so ein bisschen leider tendiert, sich selbst darin zu stoppen und dass man einfach versucht, so gut es geht, das zu machen, was man liebt. Und ob das jetzt noch das alte Hobby ist, ist irrelevant, aber vielleicht gibt's andere Sachen, die man gerne machen möchte und dass man es probiert. Auf jeden Fall probieren und schauen, wie es ist, weil oft kommt es dann doch eben anders, als man meinen würde. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Das ist dann irrelevant, ob es ein Berg ist oder irgendwas. Einfach probieren und sein Leben trotzdem leben, so gut es geht.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, liebe Jule, für dein Vertrauen und dass du uns an deinem Leben hast teilhaben lassen. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
Ich glaube, es ist mir wichtig zu sagen, dass auch ich nach 4 Jahren wirklich gebraucht habe und auch jetzt noch nicht dort angekommen bin, dass ich sage, ich bin fein damit. Ich glaube, man ist nie fein damit. Es ist immer da, 24/7, aber es wird leichter, sich daran zu gewöhnen, an die Erkrankung, an die Symptome und dass es auch normal ist, dass es schlechtere Zeiten gibt und das, glaube ich, auch gesund ist, wie bei mir. Das ist natürlich nach außen hin so wirkt wie wow, selbstbewusst, aber auch ich habe meine Tage, da ist nicht gut. Und da wünschte ich mir, es wäre vieles anders. Und ich glaube, das ist in Ordnung. Und dass man sich Zeit gibt und Zeit lässt und sich nicht an anderen orientiert, wie toll die das machen oder was die machen, sondern sein Ding macht und schaut, was es braucht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich bin wirklich tief beeindruckt, was du geschafft hast und dass du jetzt hier nochmal dich so öffnen kannst, zu sagen, du bist nicht immer die Person, die du in der Öffentlichkeit darstellst, als die du gesehen wirst. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das jetzt hier noch wirklich einmal dagelassen hast für alle, die vielleicht anders in der Wesensart sind. Ich muss mich leider von euch allen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon wieder verabschieden. Es ist geschafft. Ihr habt eine weitere Folge Let's Talk NMOSD gehört und heute ging es um das Leben mit der Erkrankung, mit der Diagnose in den 20ern. Ich freue mich, dass ihr uns in den sozialen Medien so fleißig hört. Ich freue mich über eure Podcast-Abos und Likes. Bitte macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge und wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.